Wir dürfen Sie ganz herzlich begrüßen hier aus der Wallfahrtskirche in Waghäusl zur Sendung Quellgrund, christliche Spiritualität, christliche Meditation. Eine Quelle des Glaubens dürfen wir uns heute aufschließen lassen von einem Kapuzinerpater, der hier zweimal in Waghäusl gewirkt hat. Es ist Martin von Cochem. In diesem Jahr, am 10. September, ist er vor 300 Jahren gestorben. Wo wurde er geboren? Wie der Name sagt, in Cochem im Jahre 1635. Dort lernte er die Kapuziner kennen. Es war eine sehr schwierige Zeit der Kriege, der Verwüstungen, die er erleben musste, auch in dieser Gegend durch die Franzosen. Aber was ihn beeindruckt hatte, war das Lebenszeugnis der Kapuziner. Er trat ihnen bei und hat bei seiner Ordenstätigkeit auch verschiedene Niederlassungen der Kapuziner dann gesucht. Er war ein Reisender, ein Schriftsteller, ein großer Beter und besonders jemand, der es verstand, die Lehre des Glaubens und die Lehre des Evangeliums dem einfachen Volk nahezubringen. Er schreibt es sehr ausdrücklich: Ich schreibe nicht für die Gelehrten und für die Hochstehenden, ich schreibe für die einfachen und armen Leute. Damit blieb er der Tradition des Franziskus treu. Bekannt ist er in Deutschland geworden bis ins vergangene Jahrhundert, vor allen Dingen durch die Erklärung des heiligen Messopfers. Dieses Buch wird heute noch aufgelegt und wir haben es hier erleben dürfen, dass an seinem 300. Todestag sogar jemand aus Amerika sich auf den Weg machte, um hier in diesem Ort den kennenzulernen, von dem dieses Büchlein stammt. Ein unbekannter Großer, auch nicht einmal ein Heiliger, aber doch ein Mann mit einer tiefen Spiritualität, einer tiefen Gebetspraxis und einer einfachen kindlichen Frömmigkeit. Er hat uns viele Schriften und kleine Bücher hinterlassen, wo man heute nur staunen kann, wie es ihm überhaupt möglich war, dies alles zu schreiben und dann noch auch verlegen zu lassen. Eines dieser kleineren Werke stammt aus seiner Feder und es handelt vom Gebet. Martin von Cochem lebte natürlich in der Barockzeit und diese Zeit hatte natürlich auch ihre eigene Sprache. Aber wenn man einmal von der Sprache und vom Gewand absieht, dann ist der Kern ein ganz wunderbares Büchlein, das uns auch heute helfen kann, zu unserem eigenen Gebet vorzudringen und unser eigenes Beten im Lichte dieser Betrachtungen einmal anzuschauen und vielleicht sogar die ein oder andere Anregung mitzunehmen, die er damals den Menschen geben wollte. Ich sage Ihnen den Titel dieses Büchleins: Herziges Büchlein oder herzliche Anmutungen, Gebete und Betrachtungen samt einer kräftigen und leichten Anweisung, ohne Mühe und Zeitverlust, recht und alle Zeit zu beten. Bevor wir dahin kommen, übertragen wir ein paar Takte Musik. Wenn wir über das Gebet sprechen, dann denken wir zunächst an das mündliche Gebet, das uns allen vertraut ist. Wir kennen Gebetbücher, mit denen wir uns beim Gebet helfen oder wo wir auch gemeinsam miteinander beten aus solchen Büchern. Martin von Cochem weiß, dass obwohl in seiner Zeit es noch viele Menschen gab, die lediglich nicht lesen konnten und dann nur mit dem Herzen beten konnten. Es wurde der Rosenkranz betrachtet oder manche Anrufungen gesprochen, aber mit dem Lesen war es nicht so verbreitet, wie das heute ist. Martin unterscheidet vier Weisen bei seiner Betrachtung, wie man beten kann: mit dem Munde, mit dem Herzen, mit dem Geist und dem Gemüt. Und er sagt später einmal, mit dem Munde beten diejenigen, die eigentlich noch eher weltlich gesinnt sind. Das mag uns etwas ernüchtern, aber er sagt, das Beten eigentlich geschieht mit dem Herzen, nicht so sehr mit dem Mund, denn Gott achtet doch vielmehr auf das, was im Herzen vorgeht. Und wer lediglich die Lippen bewegt oder lediglich das mündliche Gebet pflegt, der hat oft diesen inneren Geist des Gebetes noch nicht. Er betrachtet das als eine Vorstufe des Betens. Aber Beten ist für ihn im Wesentlichen doch etwas anderes, etwas Tieferes, was über die Worte und über das rein mündlich Gesprochene hinausgeht. Das heißt jetzt nicht, dass jedes mündliche Gebet nicht wertvoll wäre, aber es sieht darin schon eher die Gefahr, dass es eine Veräußerlichung geben kann und dass man eine gewisse Gebetspflicht, ein gewisses Gebetspensum absolviert, vielleicht den ein oder anderen Rosenkranz betet, aber dann doch mehr auf die Verrichtung achtet als auf den Sinn und auf die Berührung des Herzens. Auch Martin sagt sehr klar, das Gebet ist notwendig für uns Menschen. Und damit beginnt er seine Betrachtung und seine Wegweisung. Er sagt, es ist so wichtig wie für den Fisch das Wasser. Und er zitiert den heiligen Gregor. Niemand erlangt die Hilfe Gottes, außer durch das Gebet. Denn Christus, der Herr, sagt, bittet, so werdet ihr empfangen. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan werden. Der heilige Chrysostomus nennt das Gebet eine Grundlage aller Tugenden und spricht, gleich wie ein Haus ohne Fundament nicht bestehen kann, so vermag auch unser Leben ohne das Gebet nicht bestehen. Deshalb müssen wir unser ganzes Leben hindurch beten, denn wir bedürfen das Gebet so notwendig wie die Bäume die Feuchtigkeit und wie die Bäume ohne Feuchtigkeit keine Früchte hervorbringen können, ebenso wenig werden wir ohne das Gebet Früchte guter Werke hervorbringen können. Das ist ein wunderbarer Vergleich, den er hier anwendet. Und er zitiert auch den heiligen Bonaventura, den großen Lehrer des Franziskanerordens, der ja auch es liebt, in Bildern die Menschen anzusprechen, weil sie mit den Bildern besser begreifen können. Und er sagt zum Beispiel Bonaventura, gleich wie die Bienen ohne Honig, die Mauern ohne Kalk und die Speisen ohne Salz zugrunde gehen, ähnlich ist das Leben der Geistlichen ohne das Gebet, da ihre Frömmigkeit dürr und unvollkommen und zum Untergang geneigt ist. Und ein Geistlicher, welcher das Gebet versäumt, ist nicht allein elend, sondern trägt vor Gott eine tote Seele in einem lebendigen Leib. Eine sehr klare Erkenntnis. Und damit spricht er eben nicht nur die einfachen Menschen an, sondern das, was ihm oft begegnet, dass er auch Priester sieht, Ordensleute, die zwar viele mündliche Gebete sprechen und doch diesen innerlichen Geist des Gebetes nicht haben oder die gar nicht beten. Aber er wendet sich vor allen Dingen gegen eine veräußerlichte Frömmigkeit, wo das Herz nicht berührt wird und irgendwie tot und kalt bleibt. Das möchte er vor allen Dingen den Menschen nahebringen mit seinem Werk und damit auch heute uns. Wie können wir diesen inneren Geist des Gebetes pflegen? Wir, die wir vielleicht auch gewisse Zeiten des Gebetes reservieren, aber wie gelingt es uns dann durch den Tag hindurch, wenn wir unsere Arbeit machen, in diesem Geist, in dieser Verbindung zu bleiben? Ist das nicht auch eine Not, die wir durchaus verstehen können, wie wir tagsüber bei der Arbeit, bei allem, was wir planen, doch mit Gott verbunden bleiben können, wie die Seele Gott zugewandt bleiben kann? Erleben wir nicht auch viel zu oft, dass wir hier fromm sind, hier beten, vielleicht auch durchaus nicht wenig beten, aber der Alltag und unsere Tätigkeiten, unser Planen irgendwie wie getrennt bleibt. Und dass so diese Spaltung des Lebens eigentlich uns nicht gut tut. Und genau dafür hat er uns dieses Büchlein geschenkt. Und er legt dann im Folgenden in drei Schritten etwas vor, was uns helfen kann, zu diesem mehr innerlichen Gebet zu kommen und vor allen Dingen dazu, dass man in der Haltung der Verbundenheit mit Gott den Tag durchleben kann. Da wollen wir jetzt ein wenig noch auf ihn hören, wie er das uns sagen möchte. Er fängt an mit der Frage, wie oft soll man denn beten? Das kennen wir ja auch. Die einen sagen, ich bete gar nicht oder bete nur morgens oder nur abends. Manche haben mehr Zeit. Die Frage also, wie oft? Was ist das Gebet? Und dann zum Schluss vom Betrachten. Dann spüren wir schon, wohin er uns führen möchte. Und ich möchte Sie einladen, auf diese Reise mitzugehen. Denn es ist eine Reise, die sich lohnt und wo wir etwas Kostbares finden können, auch für unser eigenes geistliches Leben. Doch darf ich Sie nun wieder einladen, zunächst ein wenig der Musik zu lauschen und dann auch mal die Frage, sich dabei ja, zu stellen oder ein wenig zu schauen, wie sieht es denn mit meinem Gebet aus? Wie bete ich denn? Bevor wir dann Martin von Cochem hören, dürfen wir ruhig uns fragen, bin ich mit meinem Gebet zufrieden? Was sind so die Schwierigkeiten, die ich erfahre? Wo sind die Freuden in meinem Gebet? Wie geht es mir mit meinem Beten? Pater Martin von Cochem, er sagt sehr klar, das Gebet ist notwendig für den Menschen, so notwendig wie für die Bäume das Wasser oder wie für die Fische das Wasser. So braucht der Mensch, der mit Gott leben will, das Gebet. Aber wie oft soll man beten? Und hier sagt er sehr unverhohlen, das sagt sehr klar das göttliche Wort, welches keinen Tag und keine Zeit bestimmt, vielmehr zum beständigen Gebet ermahnt. Denn der Heilige Geist sagt, lass dich nicht hindern, alle Zeit zu beten, denn die Belohnung Gottes währt ewiglich. Und er zitiert den heiligen Paulus, betet ohne Unterlass, denn das ist der Wille Gottes. Und noch einmal, wenn er an die Kolosser schreibt, haltet inständig im Gebet an und wacht im Gebet. Oder den Epheserbrief, in allem Beten und Bitten, betet zu aller Zeit im Geist. Und zum Schluss zitiert er Christus, betet alle Zeit, damit ihr würdig geachtet werdet, dem zukünftigen Bösen zu entfliehen. Du möchtest aber nun fragen, so fährt er fort, soll man denn nichts anderes tun als beten? Soll man denn nicht arbeiten, nicht lesen, schreiben, reden, studieren und seine notwendigen Geschäfte verrichten? Ich antworte dir, freilich soll man alles dies tun, gleichwohl neben dem allezeit beten. Man soll nämlich unter dem Studieren, Schreiben, Lesen, Reisen, Arbeiten immer da seufzen und oft im Herzen zu Gott sprechen, O Gott, sei mir gnädig, oder Gott, verlass mich nicht. O Gott, lass dir diese Arbeit gefallen. Auf solche Weise kannst du zugleich arbeiten und beten, zugleich schreiben und beten. Wenn du dagegen beständig unter deinen Geschäften seufzt, so wird die Andacht erhalten und vermehrt und das Feuer der Liebe Gottes auf dem Altar deines Herzens brennend gehalten. Er spricht vom Seufzen und das ist genau diese innere Bewegung, die er damit ausdrücken will, mit einem Wort oder mit einem Gedanken sich an Gott zu wenden. Wenn wir seufzen, kommt das Seufzen aus dem Innersten des Menschen. Und so, sagt er, können wir doch auch, ohne dass es jemand merkt, zu Gott aufblicken, mit einem kurzen Gebet uns an ihn wenden und ihn gleichsam einladen in unser Leben in diesem Moment oder unser Leben ihm öffnen. Er nennt das an anderer Stelle für uns etwas lustig, der Ausdruck ein Schussgebet. Da wird wie ein Pfeil abgeschossen aus dem Alltag, von der Erde hin zu Gott, um das Herz Gottes zu treffen und zu bewegen, dass ich es uns zuwende. Ein Schutzgebet. Und er führt in diesem Werk, das er hinterlassen hat, eine ganze Reihe solcher Gebete auf, die geeignet sind, wohl auch durch seine eigene Erfahrung erprobt, dass sie uns helfen, uns durch kurze Worte, durch kurze Anrufungen, durch einen Gedanken Gott zuzuwenden. Dann zitiert er noch einmal seinen Ordensvater Franziskus und blickt auf sein Leben und sagt auch von ihm, dass er anleitet, ohne viele Worte oder Zeichen mit Gott zu reden. Gott sei es genug, dass wir mit dem Herzen oder der Seele mit ihm reden, weil Gott eben nicht leiblich, sondern ein Geist ist. Und alles, was man mit den Gedanken redet, versteht und sieht er. Deshalb sagt Christus, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, denn solche sucht der Vater, welche ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Ich zitiere noch einmal Pater Martin. Aus diesen Worten Christi erhält, dass das innerliche Gebet besser ist als das mündliche und dass es viel verdienstvoller ist, mit dem Herzen allein als mit dem Mund allein zu beten. Hierüber sagt der heilige Gregor, das rechte Gebet besteht nicht in den Worten des Mundes, sondern in den Gedanken des Herzens. Denn nicht die Worte, sondern die Begierden schreien in die Ohren Gottes. Ein wunderbares Bild, nicht die Worte, sondern die Begierden. Ja, das, was das Herz begehrt, das, was das Herz bewegt, was es ausdrücken möchte, das sieht Gott und das hört auch Gott. Und er muss wiederum klagen, dass es eben viele Menschen nicht vermögen, auf solche Weise zu beten und sich mit dem allein mündlichen Gebet begnügen und, wie er sagt, auch ein wenig betrügen. Sie haben keine Acht, sie sind weltlich gesinnt oft noch und selbst wenn sie Geistliche sind und allein nur mündlich beten oder aus Büchern lesen und vom Gebet des Herzens fast nichts wissen, dann ist das eine Not, die der ganzen Kirche wirklich eine Last ist. Es war seine Zeit, aber man spürt schon, und das dürfen wir uns auch fragen, wie weit ist es auch mit unserem innerlichen Herzensgebet, mit der Zuwendung zum Herrn? Oder wenn wir mündlich beten oder aus dem Buch vielleicht beten, wie weit lassen wir unserem Herzen Raum und bringen unsere eigenen Gedanken und Gefühle auch mit hinein? Das ist etwas, was ihm wichtig ist und vor allen Dingen, dass es eben nicht zu viele Gebete, zu viele Aneinanderreihungen von mündlichen Gebeten sind, wo wir da denken, das habe ich viel gemacht, sondern dass es eben ja von der Qualität des Betens auch ein wenig abhängt, wie weit das Herz dabei mitschwingt. Er wird das später noch ein wenig erklären, wenn er das Evangelium zitiert, wo er dann auch sagt, wie es der Herr selber uns überliefert, dass wir nicht plappern sollen wie die Heiden, sondern dass wir mit wenigen Worten zu Gott kommen sollen. Das heißt es nicht, dass man auch mal länger beten soll für ihn oder dass man kein Buch benutzt, aber dass wir vor allen Dingen darauf achten, dass diese mündlichen und aufgeschriebenen Gebete mehr oder weniger doch wie eine Hinführung sind, dass das Herz zum Gebet geführt wird und das Herz erwärmt wird. Das ist ihm das Entscheidende. Dabei verweist er dann gerne auch immer wieder auf diesen Zöllner im Gleichnis, der im Tempel steht und der hinten sich an die Brust klopft und nur sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und von ihm sagt Jesus, dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Es war ein kurzes, aber doch tiefes Gebet aus dem ganzen Herzen. Und das schwebt Martin von Cochem vor, dass unser Herz mitgeht beim Gebet und dass wir lernen, in diese Tiefe zu kommen, wo das Herz Gott sich zuwendet und mit Gott in Verbindung kommt. All das ist im weder Kern der Frucht, um die es beim Gebet geht, und dass wir nicht so sehr uns im Äußeren oder mit der Schale beschäftigen, sondern bis zum Kern vordringen, wo auch die Süßigkeit verborgen ist und wo wir Gott im Inneren, im Herzen auch finden und begegnen. Möge der Herr uns dabei helfen, und wenn wir jetzt wieder ein wenig innehalten, dürfen wir fragen, gelingt es uns, oder wenn wir das schon ein wenig betrachtet haben, wollen wir vielleicht jetzt auch die Zeit der Musik nutzen, um mit unserem Herzen, mit unserem Denken, mit dem, was jetzt kommt, auf Jesus zu schauen, im Wissen, er ist bei mir und er achtet jetzt auf mich. Ich brauche nicht viel sagen, aber richten Sie einmal jetzt, in diesem Moment, ein kleines Gebet auf den Gott, der Sie anschaut, der Sie kennt und der auf das wartet, ja, was nur von Ihnen kommen kann, die Bewegung Ihres Herzens. Jetzt, so wie Sie es vermögen, wenden Sie sich ihm mit einem kurzen Stoßgebet oder einem Gedanken oder der Bewegung Ihres Gemütes zu. Was ist das Gebet nach Martin von Cochem? Er zitiert den heiligen Augustinus: Wenn du liest, so redet Gott mit dir. Wenn du aber betest, so redest du mit Gott. Hieraus kannst du schließen, dass das Gebet ein überaus edles Werk ist, weil die Seele durch das Gebet bis zu Gott erhoben wird und die Ehre und Gnade empfängt, im Geheimen mit Gott zu reden und umzugehen. Wenn wir mit einem Menschen reden wollen, so müssen wir mit dem Mund mit ihm reden, weil der Mensch leiblich ist und uns nicht verstehen kann als durch leibliche Wörter oder Zeichen. Wenn wir aber mit Gott reden, so ist es nicht nötig, mit Worten uns auszubreiten und mit Worten uns an ihn zu wenden. Das Gebet ist also für Augustinus vor allen Dingen etwas, was dem Herzen entströmt und was das zum Ausdruck bringt, was das Herz bewegt, eine Bewegung unseres Gemütes. Wie, und da führt er Beispiele an, ist es denn nun möglich, dass wir den Tag über alle Zeit beten können, dass unser Herz Gott zugewandt bleibt? Nicht anders, als dass wir in dieser Form des Gebetes immer wieder innehalten, bei der Arbeit uns Gott zuwenden mit einem kurzen Stoßgebet oder einem Schussgebet, wie er es so nett nennt, und Gott anrufen. Er macht einige Beispiele. O Gott, erbarme dich meiner. Wenn du das sagst, dann hast du schon genug gebetet und dein Gebet vollbracht. Denn wer so spricht, der bekennt vor Gott seine Sündhaftigkeit und bittet um Barmherzigkeit. Wer spricht, o Gott, erbarme dich meiner, der empfängt Verzeihung seiner Sünden und wird nicht ihretwegen gestraft. Wer spricht, o Gott, erbarme dich meiner, der verdient das Reich des Himmels. Denn wessen sich Gott erbarmt, den befreit er nicht allein von der Sünde oder der Strafe, sondern würdigt ihn, die künftigen himmlischen Güter zu besitzen. Du kannst aus all dem lernen, so fährt er fort, dass du dich nicht einmal mit vielen verschiedenen Gebeten bemühen und nicht bald dieses, bald ein anderes gebrauchen sollst, sondern du mögest nach deiner Andacht etliche wenige Stoßgebete, welche dich am meisten zur größeren Reue und zur Demut führen, auswählen, dieselben allezeit im Sinn haben und sie oft und oft wiederholen, so wie es dir möglich ist. Da spüren wir, das ist genau die Lehre, die wir in vielen christlichen Traditionen schon kennen, das Herzensgebet. Wir kennen es vielleicht aus der Ostkirche. O Gott, erbarme dich meiner des Sünders, oder in anderen Formen. Immer wieder die gleichen Worte, mit denen sich der Beter oftmals am Tag an Gott wendet, bis ihm dieses Gebet innerlich wird. Martin von Korn kennt dieses Beten, wobei es nicht einfach auf eine Form beschränkt, wobei man spürt, dass dies die Grundlage ist, des Betens in Demut, sich vor Gott hinzustellen und um das Erbarmen Gottes zu bitten. Er kennt viele andere Anrufungen. Sei mir Sünder gnädig, zum Beispiel, oder die Anrufungen, die aus der Heiligen Schrift kommen, von Menschen, die sich an Gott wenden, wie die Frau aus Syrophönizien, die um Gnade bittet für ihre Tochter. Herr, hab Erbarmen. Das ist immer das Grundlegende. Wenn er nun uns weiterführen möchte, dann sagt er, all das erhält im Menschen einen Geist des Gebetes. All das macht den Menschen demütig und hilft ihm, egal was er tut, immer Gott zugewandt zu bleiben. Und er verspricht, dass es uns damit möglich ist, wirklich in dieser Nähe Gottes unser Leben zu führen und sehr schnell zur Vollkommenheit zu finden. Das heißt doch, mit Gott und in Gott zu leben, mehr als wenn wir nur ein veräußerlichtes Gebetsleben führen würden. Aber all das hat ein Ziel. Das Ziel ist, all dieses Betens und dieser Praktiken, dass der Mensch ja in die Betrachtung kommt, in die Betrachtung Jesu, die Betrachtung Gottes und sich das leibhaftig vorstellen kann, wie der Herr war, wie er gelebt hat, wie er gesprochen hat, wie er gewirkt hat und durch dieses Betrachten ein innerliches Verhältnis zu Jesus entwickelt und immer mehr ein persönliches Verhältnis geschenkt bekommt. Und hier gibt er einem auch wieder eine sehr praktische Anregung. Und er sagt es noch einmal, ich schreibe denn nicht für gelehrte und geistreiche Männer und Frauen, welche im Betrachten tausendmal mehr erfahren sind als ich, sondern ich schreibe nur für einfältige, unstudierte Leute, ja auch für diejenigen, welche nicht lesen noch schreiben können. Und ich möchte jene gerne das Betrachten lehren. Und jetzt merken wir, jetzt wird er wieder ganz praktisch, wenn du betrachten willst, andächtige Seelen, dann lass es dir nützlich sein, das Geheimnis, welches du betrachtest, dir lebhaft vor Augen zu stellen, tief in dein Gedächtnis einzuprägen und dann lauter Seufzer und Schussgebete darüber zu Gott zu schießen. Eine Sprache natürlich, die uns fremd ist, aber er will einfach uns helfen. Stell dir die Szene im Evangelium vor. Stell dir vor, was Jesus getan hat. Stell dir vor, wie er da ist. Versuche dir zu denken, Jesus steht jetzt vor deinem Auge und er tut das. Und dann sprich ihn an. Bring ihm deine Gemütsbewegung, bring ihm deine Not. Wenn du die Sünderin siehst, die zu den Füßen Jesu liegt, stell dir vor, du bist die Sünderin. Du machst nicht viel Worte. Du liebst Jesus, du vergehst deine Tränen. Du schenkst ihm deine Zuwendung. Tu es so, wie wenn Jesus vor dir ist. Damit wird er ganz praktisch und wir können das gut nachvollziehen, wie er das meint. Er will uns also in die Demut führen, dass wir aus der Demut heraus in unserer Sündhaftigkeit beginnen, dass wir den Heiligen Geist anrufen, auch das erwähnt er oft in seiner Lehre, aber dass wir dann betrachten und aus der Betrachtung heraus eine ganz persönliche Beziehung zu uns, auf du und du mit Jesus uns schenken lassen. Wir wollen dies versuchen, indem wir die Szenen des Evangeliums, die wir immer wieder mal hören, vielleicht dann innerlich ein wenig noch einmal vor Augen uns führen, bis wir merken, hier bin ich jetzt dabei und ich kann mir lebhaft vorstellen, wie Jesus das gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, er ist es, der jetzt in dieser Stunde, in diesem Moment, wo ich das Evangelium betrachte, mit mir spricht. Er erwähnt dann noch eine letzte Stufe, wo er dann sagt, darüber kann ich nicht viel sagen. Das wäre, wie wenn ein Blinder einen Blinden führen würde. Aber das ist für ihn das eigentliche Ziel. Über die Betrachtung noch hinauszugehen, über das mündliche, auch kurze Gebet noch einmal hinauszugehen und auch sich das schenken zu lassen, wo nicht so sehr der Mensch derjenige ist, der das Gebet bewirkt oder der aktiv ist, sondern wo der Mensch derjenige ist, der vielleicht so beginnt, aber dann Gott wirken lässt, bis ihm innerlich eine ganz große Süßigkeit erfüllt, so drückt er es aus, und er spürt, dass es gar nicht mehr viele Worte braucht, sondern dass das Gemüt ganz und gar in Gott ist und von Gott erfüllt wird. Das ist das, was vielleicht die Tradition der Beter immer wieder das Gebet der Einigung mit Gott genannt haben. Aber egal, wie es denn auch genannt wird, das Ziel des Gebetes, wohin uns Martin auch wieder führen möchte, ist ein innerliches Verkosten. Ein Verkosten Gottes, zu dem der Heilige Geist uns führen möchte, aber wo er auch bittet, dass wir da Gott Gelegenheit geben, indem wir auch unser eigenes Beten wieder einmal vom Heiligen Geist auffrischen lassen, erneuern lassen und vor allen Dingen diese Formen des Gebetes pflegen, die vom Mündlichen weg hin zum Gebet des Herzens geht, bis zum Gebet unseres Geistes, wo mit Gedanken immer wieder uns Gott zuwenden und, wenn es Gott entschenkt, uns auch helfen können, sogar in diese tiefe Betrachtung ohne vieler Worte, die Betrachtung in dieses innere Verkosten Gottes hineinzuführen und dort ja uns wirklich von Gott erfüllen zu lassen und von Gott beschenken zu lassen. All das sind Stufen des Betens, all das sind Räume, die wir betreten dürfen. Und wir wollen den Heiligen Geist bitten, dass er uns dort hinführt. Beten Sie jetzt, wenn Sie das letzte Mal ein Stück der Musik hören, innerlich doch zu Jesus und suchen Sie Jesus in Ihrem Herzen und rufen wir miteinander den Heiligen Geist an, dass er uns tiefer hineinführt in diese Art des Betens. Ein wenig durften wir von diesem großen Beter und doch so volksnahen Kapuziner Pater Martin von Cochem über das Gebet erfahren. Ein Mensch, der wirklich nicht gerade nur beschaulich leben konnte, der unterwegs war, dessen Leben viele Stationen kannte. Ich lade Sie ein, vielleicht gerade in diesem Todesjahr, ja, ein wenig sich noch mit ihm zu beschäftigen und trotzdem ein betender, ein tief innerlicher Mann. Für ihn war bei allem Lehren über das Gebet entscheidend, dass der Mensch in der Demut bleibt, im Bewusstsein seiner Sündhaftigkeit und dass er nicht irgendwann dahin kommt, abzuheben. Das heißt, dorthin zu kommen, dass er überhaupt nur noch Gott verkosten will, ohne überhaupt noch um Vergebung seiner Sünden zu bitten. Das ist für ihn immer die Grundlage, die Demut und das klare Wissen, dass alles, was dem Menschen im Gebet zu Gott hinzieht, letztlich Gnade ist und der Mensch nicht in die Versuchung kommt, sich das selbst zuzuschreiben oder zur Ruhe zu gehen, nichts mehr zu machen, nicht mehr fortzuschreiten, in dem Bemühen auch ja, in der Tugend fortzuschreiten, in guten Werken. All das sieht er durchaus berechtigt als eine Gefahr im fortschreitenden Gebet, dass der Mensch dann sich letztlich vielleicht keine Mühe mehr gibt. Deshalb immer wieder die Betonung, Demut, aber doch auch dieses Sich-Überlassen dem Geist Gottes und der Gnade Gottes. Erbitten wir nun den Segen, dass der Herr uns hilft, auch unser eigenes Gebet, ja, noch einmal von ihm, wo es notwendig ist, erneuern zu lassen und dass er uns diesen Zug nach innen, zu diesem innerlichen Gebet des Herzens bis hin zu diesem Ruhen im Herrn doch schenken möge. So möge der Herr uns segnen, alle, für die wir jetzt vielleicht gebetet haben schon, aber er möge unser Gebet beseelen mit der Gnade des Heiligen Geistes. Das gewähre er auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, der Mutter mit dem gütigen Herzen und auch durch das Gebet des seligen Dieners Martin von Cochem, er der Vater der Sohn und der Heilige Geist. Und damit dürfen wir uns hier heute verabschieden aus der Wirkungsstätte der Letzten von Pater Martin von Cochem und Ihnen noch einen gesegneten Abend wünschen.